Liebe Passionsgemeinde, liebe geliebte Menschen auf dem Weg, wir sind in diesen Wochen auf dem Weg. Wir gehen mit Jesus und der Weg geht nach Golgatha. Das ist die Passionszeit. Wir versuchen, bei ihm zu bleiben, nah bei ihm zu sein. Wir, seine Jünger, seine Schüler, wir, die ihn suchen, wir, die nach ihm fragen, wir, der bunte Haufen, seine Gemeinde. Wir hören heute einen Text, der davon berichtet, wie nah Menschen Jesus auf diesem Weg waren. Und es sind Menschen wie wir. Wir hören aus dem Lukas-Evangelium aus dem 22. Kapitel die Verse 47 bis 53. Als er, Jesus, aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Zu diesem Text sehen wir ein Bild. Um 1305 hat der italienische Maler Giotto in der Arena-Kapelle von Padua eine Vielzahl von großformatigen Fresken geschaffen. Es sind 38 Bilder, 38 Szenen und eine davon zeigt die Gefangennahme Jesu, das, was wir gerade gehört haben. Jesus wird verhaftet. Judas ist zu ihm gekommen. Er hüllt ihn beinahe ganz ein mit seinem Mantel und er küsst Jesus. Und er, Jesus, blickt seinen Jünger an. Eine fast schon intime Szene inmitten von Gewühl und Geschrei. Die Soldaten und die Jünger sind miteinander vermengt. Alles ist so dicht gedrängt und jedermann ist so dicht beieinander, dass man sich auf die Füße tritt. Ein Pharisäer vorn auf der rechten Seite zeigt auf Jesus: Dort, das ist er. Die Hellebarden, Schwerter und Fackeln, die man mitgebracht hat, ragen bedrohlich in den nächtlichen Himmel. Und die Absichten sind eindeutig. Ganz links zieht jemand an einem Gewand. Hier ist der junge Mann zu vermuten, von dem es im Markus-Evangelium heißt, dass er sich gerade noch losreißen kann und nackt vor der Verhaftung flieht. Da öffnet sich also das Bild etwas in den Raum. Und links ist auch Petrus dargestellt. Es muss Petrus sein, denn genau wie Jesus ist er mit einem Heiligenschein versehen. Petrus ist dargestellt, der Malchus, dem Knecht des Hohepriesters, hier mit einem Messer das Ohr abschneidet. Im Johannesevangelium im 18. Kapitel sind beide, Petrus und auch Malchus, namentlich erwähnt. Und mittendrin in dem allen küsst Judas Jesus. Und die mitgebrachten Waffen und Fackeln ragen über diesem Kuss auf wie ein leuchtender Strahlenkranz im nächtlichen Himmel. Es ist die Stunde der Finsternis. Gehen wir etwas näher ran. Mir helfen solche Bilder, mich einer Szene zu nähern, wie der Bibeltext sie mir zeigt. Mir helfen solche Bilder, Jesus darin zu entdecken, ganz neu zu entdecken, weil er mir auf solchen Bildern zuweilen fremd ist. Und dann muss ich neu hinsehen. Und Jesus ist mir dann wieder vertraut in seinem Ansehen der Menschen. Wie sieht er hier den Judas an? Und in seinem Verwickeltsein mit den Menschen, wie ist er hier nah bei ihnen und sie sind nah bei ihm? Er ist verwickelt in ihre Geschichten und in ihre Bemühungen, verwickelt in ihre Beziehungen, in Hass und Liebe, in Verrat und Hingabe. Und er ist ihnen, und das hat Giotto gemalt, so ähnlich, so erschreckend ähnlich, wie überhaupt auf diesem Bild die Guten von den Bösen fast nicht zu unterscheiden sind. Und könnte es sein, habe ich mich gefragt, dass das Bild so ganz nebenbei und vermutlich ohne Absicht damit eine Wahrheit erzählt? Dass nämlich Jesus, auch Jesus, in diesem Moment nicht unterscheidet zwischen seinen Jüngern und auch nicht unterscheidet zwischen Judas und Petrus. Ist das möglich? Das frage ich mich. Ist das möglich? Das frage ich Jesus. Wie kann es sein, dass du, Jesus, keinen Unterschied machst zwischen dem einen und dem anderen Jünger, zwischen Judas und Petrus? Wie kann das sein, dass du nicht unterscheidest zwischen dem Bösen und dem Guten, zwischen dem, der dich verrät und dem, der dich verteidigt? Ist das denkbar, dass du nicht unterscheidest, sondern dass du liebst und richtest und dass beides, das Lieben und das Richten, bei dir dasselbe ist? Und kann es sein, dass ich, dein Jünger, mit dir bin und beides auch in mir habe, den Verräter und den Verteidiger? Schauen wir näher hin. Was, wenn ich Judas bin? Hast du es gewusst, Jesus, von Anfang an? Hast du es gewusst, dass dieser Moment kommen würde, dieser Moment, in dem du mich ansiehst und ich küsse dich dennoch und wir sind uns nah und wir sind uns fern und wir sind eins und zerrissen zugleich? Wann hast du es gewusst, dass dieser Moment kommen würde? Wann hast du gewusst, dass ich zum Verräter werde oder besser, dass ich der Verräter bin? War ich immer der Verräter, Jesus, und du wusstest es? Als du das Brot beim letzten Essen in die Schüssel tauchtest und sagtest, einer von euch wird mich verraten, und als alle erschreckt fragten, Herr, bin ich es? Da hast du es gewusst. Aber hast du es auch schon gewusst, als du mich riefst, als du wolltest, dass ich mit dir gehe, als du mich aufnahmst in den Kreis deiner Schüler, in den engsten Kreis deiner Nachfolger, in diesen engsten Kreis, der alles mit dir teilte, das Leben und die Lehre, den Weg und deine Lebenszeit, diesen Kreis, den du sandtest zu den Menschen, und wir kamen zurück voller Euphorie und wir sahen, was du tatest und wir hörten, was du sagtest und wie du das sagtest. Und mit dir wuchsen wir und an dir zweifelten wir und stritten wir uns um die besten Plätze und du lehrtest uns das Beten. Hast du das immer schon gewusst? Hast du gewusst, wer ich bin? Damals schon? Hast du gewusst, was ich tun werde? Jetzt küsse ich dich und du schaust mich an. Du weißt es, und ich weiß es auch, dass ich dich mit diesem Kuss verrate. Dich und alles, was mir heilig ist. Die anderen, unseren gemeinsamen Weg, die Hoffnungen, die wir hatten, und auch mich selbst. Wie kann es sein, dass du nicht unterscheidest zwischen uns, den 10 anderen und dem einen, dem Lauten, der dich jetzt verteidigt und mir. Wie kann es sein, dass du nicht unterscheidest? Denn ich unterscheide und sie unterscheiden auch. Spätestens ab jetzt sind wir nicht nur unterschieden, sondern wir sind geschieden. Wir sind getrennt und unversöhnlich, sie alle und ich. Wir sind so sehr getrennt, dass es am Ende besser wäre, es gäbe mich gar nicht mehr. Ja, es hätte mich nie gegeben. Hast du das gewusst, Jesus? Weißt du es? Weißt du es und willst du das? Warum verhinderst du es nicht? Warum verhinderst du nicht, dass ich irre werde an dir, dass ich das Gute wollte und am Ende jetzt hier bin, hier, so mit dir, so eins, so fremd und so fern? Warum verhinderst du nicht, dass ich dein Jünger, dein Kind, dein Freund, nun dein Feind werde und dein Verräter? Und es ist so sinnlos, was ich tue, du weißt es und du sagst es auch. Warum tust du nichts dagegen? Ich wollte so sehr, du hindertest mich. Ich wollte so sehr, du tätest endlich etwas. Ich wollte so sehr, dass du, der du doch alles kannst, endlich die Dinge änderst. Vielleicht brauche ich dich mehr als all die anderen. Wahrscheinlich glaube ich auch mehr an dich als all die anderen. Vielleicht traue ich dir am meisten zu. Vielleicht möchte ich dich deshalb am meisten herausfordern, dich zwingen, etwas zu tun, endlich etwas zu tun, von deiner Macht Gebrauch zu machen, dich zu zeigen als der, der du bist, der Messias. Denn daran glaube ich, und das weiß ich, mehr als alle anderen. Mehr wohl auch als dieser andere, der immer das Wort führt, der immer schon voller Eifer war, immer laut, immer der Erste von uns. Er, der immer noch glaubt, dass er bei dir bleiben wird und dass er dich verteidigen kann. Er, der immer noch glaubt, dich für sich allein zu haben. Wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir. Aber ich, Jesus, ich verteidige dich nicht. Ich bin hier, um dich zu küssen. Ich glaube, dass du derjenige bist, der alles bewegt, an dem sich alles entscheidet, so oder so. Jesus, ich liebe dich mehr als die anderen. Ich bin dir näher als sie alle. Ich traue dir alles zu. Aber du schaust mich an und jetzt weiß ich, dass wir noch immer eins sind. Du schaust mich an und ich weiß, du wirst dich nicht von mir trennen, auch wenn ich mich von dir trenne und auch von mir selbst. Du siehst mich an, noch immer siehst du mich an. Noch immer siehst du mich als der, der ich bin. Und du weißt mehr als mich, über mich als ich selbst. Inmitten aller bin ich dir, Jesus, ganz nah. Und das ist mein Trost. Inmitten aller bin ich dir, Jesus, ganz nah. Und das ist unerträglich. Jesus, mein Jesus, ich bin noch immer dein. Lies mir, wenn ich dich jetzt küsse, mein Gebet von den Lippen ab. Verliere mich nicht, wenn ich dich jetzt verrate. Halte mich, wenn ich dich jetzt lasse. Denn ich weiß nicht, was ich tue, Jesus. Ich bin einer von denen, die nicht wissen, was sie tun, denen du vergeben musst, für die du beten musst, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen nicht, was wir tun. Und was, wenn ich der andere, der Verteidiger wäre? Was, wenn ich ein Petrus bin? Hier sind wir also und ich muss die Dinge in die Hand nehmen. Wieder spricht er mit den Menschen, selbst jetzt noch spricht er. Anstatt zu fliehen, redet er. Wir hatten sie doch kommen sehen, wir hatten sie doch hören können und er, Judas, vorweg. Das hatten wir doch kommen sehen. Ach Jesus, das hätten wir doch kommen sehen müssen. Aber du, Jesus, Ach, Jesus. Wieder versucht er, auf sie zuzugehen, so sanft. Selbst seinen Angreifern bietet er sein Gesicht dar. Jesus, wo soll das noch hinführen? Das haben wir schon oft untereinander gesagt. Immer muss er beschützt werden. Immer müssen wir ihn in unsere Mitte nehmen und schützen. Vor sich selbst, vor der Wirklichkeit, vor den vielen, die ihn überlaufen mit ihren Gebrechen und Anliegen und auch vor dem Gerede der Leute, vor denen, die ihn bedrohen. Wir schützen ihn, denn manchmal ist er so schwach. Ich wünschte, er wäre stärker. Ich wünschte, er wäre entschlossener. Ich wünschte, er würde sich endlich allen so zeigen, wie er sich uns gezeigt hat. Doch dann hat er immer wieder gesagt, erzählt es niemandem, erzählt niemandem, wer ich bin. Regelrecht verboten hatte es uns. Und wohin hat uns das geführt? Manchmal ist er wie ein kleines Kind, dieser Sohn Gottes. Manchmal ist er rätselhaft und in sich zurückgezogen. Manchmal ist er regelrecht albern. Er denkt überhaupt nicht darüber nach, in welche Gesellschaft er uns bringt und in welche Gefahren er uns gebracht hat. Aber wir bleiben bei ihm. Ich zumindest bleibe bei ihm. Ich bin sein Fels. Und was für ein Fels ich bin. Als ich aus dem Boot stieg und über das schwankende Wasser lief, wäre ich beinahe ertrunken. Er rettete mich. Und nun schwankt er und ich muss ihn retten. Immer muss man ihn retten. Dafür bin ich da. Sein Fels. Dafür hat er mich doch gerufen. Dafür gehe ich mit ihm und ich werde ihn nicht verlassen, wohin das alles uns auch führen mag. Sie alle mögen ihn verlassen. Die anderen, die feige im Boot saßen und besonders dieser da, der ihn jetzt küsst. Es ekelt mich, wenn ich das sehe. Es ekelt mich, Jesus, dass du dir das gefallen lässt. Es ekelt mich vor deiner Schwachheit. Am liebsten würde ich mich dazwischen werfen. Am liebsten schlüge ich ihn tot. Jesus, wie kannst du das zulassen, dass dieser dir so nahe kommt? Das hätten wir doch sehen kommen müssen. Du hättest das sehen kommen müssen. Aber ich schütze dich, ich bin dein Fels, ich halte dir den Rücken frei, auch jetzt noch. Ich werde bei dir bleiben, ich werde dich nicht verlassen. Und wenn sie alle fortgehen, Jesus, ich bin da. Ich verteidige dich und mich und alles, was uns wichtig ist. Jesus, wir beide, du und ich, wir können doch übers Wasser gehen. Weißt du das noch? Niemals werde ich von dir weichen. Ich werde bei dir bleiben. Denn einer muss es ja tun. Einer muss bei dir sein. Ich kenne keine Angst. Ich kenne keinen Zweifel. Und wenn sie da sind, die Angst und der Zweifel, schlucke ich sie herunter oder schreie sie heraus. Sie fühlen sich an wie ein Messer, wie ein Schwert. Ich verteidige dich, Jesus. Ich war immer der Erste, auf mich konntest du dich verlassen. Und das ist eine Last, aber ich trage sie gern, Jesus, weil ich dich liebe. Jesus, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich verteidige mit meinem Leben. Ich liebe dich in der Not, jetzt in der Not, auch mit dem Schwert, mit dem Messer in der Hand. Vielleicht liebe ich dich mehr als diese anderen, die nur mitlaufen, die nur zuhören, die jetzt schon schauen, wie sie fortkommen können von uns. Aber ich bin da. Ich kenne dich und du kennst mich. Niemals würde ich dich verleugnen, niemals von deiner Seite weichen. Du weißt, wie ich bin, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Ich bin dein Fels. Ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir. Und wenn ich es dreimal sagen muss, ich bin an deiner Seite, bis zum Schluss. Jesus, Judas, Petrus, und all die anderen das ganze Bild. Könnte es tatsächlich sein, dass du, Jesus, nicht unterscheidest zwischen dem, der dich verrät und dem, der dich verteidigt? Unvorstellbar für mich, das zu sehen, dass der Verräter dir so nah ist und dass dein Verteidiger nichts ausrichten darf. Du, Jesus, bist doch immer noch Herr der Lage, oder? Wie kann es sein, dass du nicht unterscheidest? Denn wir, deine Jünger, wir unterscheiden auch den einen von dem anderen. Aus dem einen, der dich verriet, haben wir das Böse gemacht, verschlagen und gierig von Anfang an, hässlich und nicht dazugehörend. Nicht können wir uns so geirrt haben, nicht kann er dich so überlistet haben. Am Ende gab es sogar zwei Versionen davon, wie gebrochen er war. Dass er denen, die ihm die 30 Silberlinge zahlten, den Lohn für den Verrat voller Verzweiflung für die Füße warf, sagte man, dass er sich aus Reue erhängte. Unverzeihlich war das, aber nicht genug. Später schrieb man noch auf, dass er das Geld investiert hatte in Land und dass er auf diesem Land zu Fall kam und aufbrach, wie es heißt, seine Eingeweide quollen aus ihm heraus, schrieb man auf, und es hat ihn zerbrochen, zerrissen, sagt man. Ach Jesus, anders halten wir das nicht aus. Das Böse muss böse enden. Wie kann es sein, dass du nicht unterscheidest? Denn wir, deine Jünger, wir unterscheiden auch den einen von dem anderen. Aus dem anderen, der dich verteidigte, haben wir das Gute gemacht. Hitzköpfig, ja. Eifrig für deine Sache, natürlich. Laut, immer vorweg. Ein Verräter. Er allerdings auch. Eine tragische Gestalt, dieser Petrus, der dich dreimal verleugnet hat, so sagen wir. Und wir trösten uns damit, dass du ihm verziehen hast. Danach, als alles vollbracht war, da war er wieder dein Fels. Da weidete er wieder deine Schafe und wir bauen auf ihn, manche sogar eine ganze Kirche. Er ist uns Vorbild, für manche sogar heilig. Wir müssen unterscheiden, Jesus, sonst halten wir es nicht aus. Das Gute muss doch belohnt werden. Wie kann es sein, dass du, Jesus, nicht unterscheidest zwischen den Guten und den Bösen? Wie kann es sein, dass du für alle gekommen bist, dass du alle in deiner Nähe haben willst? Wie kann es sein, dass die Bösen dich küssen dürfen und dass du den Guten die Waffen aus den Händen nimmst? Wir, deine Jünger, halten das kaum aus. Was mutest du uns dazu? Aber wenn es so ist, Jesus, und wenn du noch immer alle annimmst und wenn du noch immer alle rettest und wenn du tatsächlich nicht unterscheidest, sondern wenn du liebst und richtest und wenn tatsächlich beides, das Lieben und das Richten, bei dir dasselbe ist, dann verändert das alles. Immer noch und immer wieder. Wir gehen mit Jesus nach Golgatha. Das ist der Weg der Passion. Wir gehen mit ihm, die Guten und die Bösen. Wir, die nach ihm fragen, wir, die ihn suchen. Wir, die ihn küssen und wir, die wir ihn verteidigen. Wir, die er liebt und richtet. Judas und Petrus. Und all die anderen. Wir sind seine Gemeinde auf dem Weg. Amen.